Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Mein heutiger Werbepartner ist Shiftbooks. Shiftbooks ist ein Foto- und Kunstbuchverlag aus Berlin, der besonderen Wert auf ganzheitlich nachhaltige Produktion legt. In enger Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und kulturellen Institutionen konzipieren und publizieren sie Bücher als eigenständige Werke, die neue und notwendige Einblicke in die Welt um uns herum geben. Mit dem Ziel, Fotobücher als Medium zur Vermittlung wichtiger Themen zu fördern. Alles nach dem Motto Classics from the Future. Was ich selbst an Shiftbooks mag, ist, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit wirklich konsequent durchgezogen wird. Zudem verlegt Shiftbooks nicht nur Bücher, sondern setzt auch wundervolle Merchandise-Ideen in die Tat um. Wie den Beutel mit dem Aufdruck I like good books and I cannot lie. Mehr unter www.shiftbooks.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode. So, schönen guten Tag zusammen. Heute endlich wieder eine neue Podcast-Folge und diesmal sitzt mir gegenüber endlich wieder face-to-face jemand, Frauke Schnorr. Ich stelle dich kurz vor, du sagst, was nicht stimmt. ist nicht so viel, wo man falsch liegen kann. Ne? Also du bist aktuell Bildchefin bei Zeit Campus. Mhm. Also Bildredaktion, Fotoredaktion. Du, seit wann eigentlich den Newsletter Dots per Inch machst du, oder?
Dieses Jahr, Mai.
Okay, du bist oder warst Jurymitglied für Gute Aussichten, die Ausgabe 22/23. Du hast auch als Artbuyerin gearbeitet, auf das Thema Artbuying kommen wir später noch. Und vorher warst du bei der Neon, oder?
Mhm. Genau.
Hallo Frauke.
Hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Da nicht für. Wie bist du denn, was war vor Neon?
Vor Neon war ich in Berlin für vier, fünf Jahre ungefähr nach dem Studium und habe bei Andreas Wellnitz im Studio gearbeitet als freie Bildredakteurin und habe da das Magazin vor allen Dingen betreut, dieses Supplement vom Schweizer Tagesanzeiger, Wochenmagazin, Wochenrhythmus.
Okay. Studium, was hast du denn studiert?
Ich habe in Lüneburg studiert. Mhm. Ich bin geborene Hamburgerin und ich bin dann, wollte unbedingt Hamburg verlassen, aber auch nicht so weit.
Weiter als Lüneburg geht nicht.
Dann dachte ich, okay, was ist das Minimum, ja, dass ich an Entfernung gehen muss, damit meine Eltern mich ausziehen lassen, und das war Lüneburg. Ja, okay. Und da war ich an der, die heißt jetzt Leuphana, mhm, Universität, und habe da Kulturwissenschaften studiert mit, okay, Kunstwissenschaften und Kommunikationswissenschaften in den Schwerpunkten.
Okay, aber das ist ja dann schon, also du bist eine Kunstwissenschaftlerin, Studierte, könnte man sagen, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin.
Ja, ich bin ein bisschen raus, ich bin jetzt halt in der Praxis.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Du hast natürlich, ich weiß gar nicht, ob es so viele Kunst- und Kulturwissenschaftlerinnen gibt, die nach dem Studium tatsächlich sehr in die Praxis einsteigen.
Ja, das hatte bei mir verschiedene Gründe. Ich habe mich halt immer für Journalismus interessiert und wollte ursprünglich mal schreiben. Mhm. Und dann mache ich auch jetzt dann damit auch wieder. Aber meine ersten Praktika im Kulturwissenschaftenstudium waren journalistische Textpraktika. Und ich habe einfach den Journalismus total lieben gelernt im Studium schon und wusste, ich will damit was machen. Und hatte aber auch immer das Interesse für Fotografie und Kunst und wusste, damit will ich was machen. Und ich bin dann eher über ja so wirre Wege in der Praxis dahin gekommen, dass es sowas wie Bildredaktion auch gibt und dass das vielleicht was sein könnte, was mir ganz gut liegt. Und ja.
Okay, du hast gerade eben noch, bevor hier die Aufnahme lief, noch gesagt, dass du auch bei einer Ostkreuz warst. Hast du den Bildredaktionskurs, gab es den da überhaupt schon?
Genau, ich war im Bildredaktionskurs, glaube ich, in der dritten Klasse an der Ostkreuzschule bei Nadja Masri. Ah, okay. Und das war tatsächlich auch eine total wichtige Erfahrung und hat meinen Fotografiebegriff total geprägt. Und das geht über ein Jahr und ich habe dann nebenbei schon so ein bisschen praktisch gearbeitet. Aber ja, also von daher, Ostkreuz ist auch in meiner DNA.
Ja, okay. Ja, also es ist interessant, ne, dass diese Ausbildung tatsächlich eine der ganz wenigen Ausbildungen ist, die ganz klar sagt, hier werden Bildredakteurinnen ausgebildet.
Ja.
So, sonst existiert das ja, glaube ich, an den Hochschulen nur mal so ein, zwei Seminare oder mal einen Kurs oder so, aber und was meinst du damit, dass dein Verständnis von Fotografie geprägt hat?
Naja, der Ostkreuz ist ja sehr stark geprägt durch den Autorenfotografiebegriff und ich glaube, so ein gewisses Verständnis dafür, wie Fotografie Wirklichkeit erzählt und auch wie Fotografie als eigenes Narrationsmedium wichtig ist im Journalismus, aber auch in der Kunst, jetzt für Ostkreuz vielleicht nicht primär in der Kunst, aber wie Geschichten über Bilder erzählt werden und wie da auch eine Haltung hintersteht, die man wahrnehmen und ernst nehmen sollte. Ja. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Okay. Kannst du irgendwie zusammenfassen, ich weiß, dass das immer eine fiese Frage ist, warum das dein Interesse an Fotografie so stark ist?
Ich glaube, das Interesse an Fotografie ist vor allen Dingen praktisches für mich. Ich interessiere mich einfach sehr für Bilder, alle Arten von Bildern und wie Bilder für visuelle Kommunikation benutzt werden und für welche Zwecke die in der Gesellschaft verwendet werden. Und ich habe mich immer mit allen möglichen Formen von Bildern befasst, auch popkulturell. Und ich glaube einfach, dieser Zufall, dass ich in die Bildredaktion reingepurzelt bin, hat mich auf Fotografie spezialisiert. Sonst hätte es auch jedes andere Bildmedium sein können.
Okay. Gibt es so fotografische Arbeiten, die so Heureka-Momente hatten bei dir? Auch vor allen Dingen, also während jetzt deiner Ausbildung bei Ostkreuz oder so? Also ich frage das deshalb, weil es bei mir am Anfang ganz stark oft so war, dass dann einem so eine Arbeit entgegenkam und die fand man total toll, selbst wenn das heute definitiv nicht mehr so ist. Ne? Also Beispiel bei mir war das ganz früh so, Gregory Crutzen fand ich voll cool und mittlerweile finde ich das grausam.
Wirklich?
Ja, ich mag
ist vorbei.
Ich mag das gar nicht mehr. Nee.
Ich finde, über Crutzen kann man heute wieder ganz anders nachdenken.
Sollte man, ja, definitiv.
Oder?
Ja.
Also so auch, ja, diese Art und Weise, ich habe ja auch im Newsletter jetzt kürzlich geschrieben über Charlotte Hellwigs Arbeit in den guten Aussichten und die Art und Weise, wie einfach Inszenierung damals verwendet worden ist, ist ja eine ganz andere, als die heute verwendet worden ist und auch so, also man, das ist so Print. Also ich weiß nicht, ich finde es spannend, wie sich auch so Bildformen entwickeln und wie neue, die jungen Fotografinnen halt ganz andere Schlüsse ziehen aus denselben Ansätzen oder naja, vielleicht nicht selben Ansätzen, aber ja, wie sich das weiterentwickelt.
Hast du so Arbeiten, also jetzt wahrscheinlich da nicht Crutzen, aber so Arbeiten, wo du sagen würdest, die hängen dir bis heute nach, da denkst du immer noch dran?
Also eine Arbeit, mit der ich mich viel befasst habe und die ich immer noch sehr spannend finde und immer noch irgendwie, die sehr viel Emotionen in mir auslöst, sind die Küchenbilder von Anna und Bernhard Blume.
Ja, okay, aber das ist auch sehr humorvoll.
Ich lieb's. Also die Art und Weise, wie da das Medium benutzt wurde, um halt surreale Welten zu bauen und um aber auch Gesellschaft zu kommentieren und über das Erwartbare hinauszugehen, aber gleichzeitig ja auch irgendwie zu karikieren, finde ich ganz großartig. Und ich glaube, dass mir oft so Arbeiten in Erinnerung bleiben, die eher konzeptuell sauber gedacht sind. Ich weiß nicht, ich war jetzt kürzlich zum Beispiel in der Tate Modern. Da ist eine Ausstellung zur Fotografie in zeitgenössischen afrikanischen Fotografie gerade. Und da sind viele so sehr auch ältere Arbeiten dabei. Und eine der Arbeiten ist von einem angolischen Fotografen, der heißt, jetzt muss ich überlegen, Edgar Chagas. Und der hat Porträts gemacht mit so afrikanischen Masken als Gesichter. Und das könnte total dumm sein, irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, aber die Arbeit ist wirklich genial, irgendwie, weil der hat sich aus wirklich ganz Afrika Masken zusammengesammelt und hat sich die angeschaut und hat sich gefragt, was wäre das für ein Mensch, wenn das ein Mensch wäre.
Ach krass, okay.
Und hat die dann wirklich, also fotografiert auf einer Person und die Person dann jeweils so angezogen, wie er dachte, dass der Charakter dieser Person wäre, wenn diese Maske ein Mensch wäre.
Ja, okay. Aber sind das dann einfach nur so Porträts, so Ganzkörper?
Es sind wie so Passfotoporträts.
Ach, okay.
Ganz, ganz schlicht, ganz konzeptuell fotografiert und wahnsinnig genial in der Umsetzung. Man kann sich nicht dran satt sehen und okay. Je länger man es anguckt, desto mehr Details findet man und es ist wirklich auch einfach menschlich extrem gut beobachtet und man lernt ganz viel darüber, wie diese Masken auch, also wie lebendig diese Masken auch sind, also wie viele unterschiedliche Funktionen oder Charaktere in diesen Masken sich widerspiegeln. Ist natürlich komplett irgendwie befreit von den ursprünglichen Bedeutungen der Masken in den jeweiligen Kulturen, aus denen sie kommen. Aber also das ist eine Arbeit, an der ich total hängen geblieben bin zum Beispiel und über die ich immer noch nachdenke seitdem. Ja.
Okay, kannst du die irgendwie verlinken mit deiner Praxis?
Ich glaube, dass ich in der Praxis immer wieder versuche, ich arbeite ja für ein Magazin und ich habe da immer wieder die Möglichkeiten, auch Bildstrecken zu produzieren. Und eine Sache, die ich immer wieder versuche, ist bei Themen wirklich längere Strecken mit einem Fotografen oder einer Fotografin zu produzieren. Und so quasi auch über das Einzelbild hinaus konzeptuelle Arbeiten ins Heft zu bringen. Und das sieht dann vielleicht nicht ganz so aus, aber ich glaube, vom Prinzip her ist der Gedanke derselbe. Man geht aus von einer Idee und versucht, die einfach logisch und ästhetisch stimmig in die Wirklichkeit umzusetzen.
Aber wieso meinst du, dass es nicht so aussieht?
Naja, es kann dann halt diverse Formen haben. Also es kann eine Porträtstrecke sein, es kann eine Still-Life-Strecke sein, es könnte aber auch eine Street-Photography-Strecke sein. Und ich glaube, das ist der Luxus meiner Arbeit, dass ich auch die Möglichkeit habe, mit einer total großen Vielfalt an FotografInnen zusammenzuarbeiten, weil wir relativ viele so General Interest-Themen haben und man da mit unterschiedlichsten Bildformen drauf reagieren kann.
Du arbeitest aktuell für Zeit Campus. Ist das eine andere Arbeit? Weil ich würde jetzt sagen, dass die Arbeit ähnlich von der Zielgruppe ist wie meinetwegen bei der Neon. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Es ist was anderes als bei der FAZ. Wie bekommt man das hin? Also du bist ja nun auch schon ein bisschen aus dem Studium raus, da noch so das Feeling für zu kriegen.
Das ist eine total gute Frage. Und auch eine Frage, die mich sehr beschäftigt, weil ich bin dieses Jahr 40 geworden und offiziell middle-aged. Und das heißt.
Nee, ich glaube, 40 ist wirklich ist straight neu, das neue 30.
Ja?
Ich bin da fest von überzeugt. Sag mir das aber auch selber immer.
Ich hoffe es ja sehr, aber naja. Man merkt dann schon irgendwann, dass natürlich der Alltag von einer 20-jährigen Person nicht mehr ganz so nah an einem dran ist. Aber wir versuchen bei Campus einfach extrem viele auch junge FotografInnen zu buchen. Und ich versuche regelmäßig Portfolio-Reviews zu machen und einfach auch zu versuchen, weiter zu verfolgen, wie sich die Bildkultur entwickelt. Aber natürlich ist es schon ein Thema, dass ich dann manchmal denke, ja, was, wenn da, also weil wir wissen alle, wie eng die Informationsbubbles mittlerweile gestrickt werden. Mir ist völlig klar, dass da Dinge passieren können, von denen ich gar keine Ahnung habe.
Wahrscheinlich, ja.
Und,
oder ständig passieren einfach.
Und dass auch der Punkt kommen wird, wo es vielleicht eine Ästhetik sich entwickelt, die ich dann gar nicht mehr nachvollziehen kann oder so. Und das ist zum Glück noch nicht so, dass ich kann es noch fühlen, was halt die nachfolgenden Generationen machen. Und ich mag es und ich finde es immer wieder interessant, wenn da neue Ästhetiken entstehen, die es so irgendwie noch nicht gab oder die sich die alte Ästhetiken aufgreifen, weiterentwickeln. Ich finde es im Moment immer noch total spannend. Ich glaube, solange das so ist, ist es auch noch
alles
okay.
Alles noch gut. Ja. Ja. Ich habe jetzt so eine These, die habe ich mir gerade ausgedacht im Moment.
Okay.
Und ich glaube auch, dass das im Bereich Fotografie glücklicherweise nicht so viel mit dem Alter zu tun haben könnte. Aus dem Grund, ich probiere das jetzt sauber zu formulieren, obwohl ich es mir gerade ausgedacht habe, weil Fotografie ja einfach nur das sein kann, was auf dieser Welt vonstatten geht. Also das ist ja nichts, du kannst ja nichts ausdenken im Sinne einer Illustration oder, kommen wir vielleicht später noch drauf, KI, da kannst du dir alles Mögliche ausdenken, jede neue visuelle Form, aber Fotografie hängt ja nun mal an dem, was da draußen passiert. Und ob man jetzt 20 ist oder 80, eine Fotografie bleibt am Ende eine Fotografie und dann ist die mal ein bisschen so und mal ein bisschen so und mal wird ein bisschen so erzählt. Ich glaube, der einzige Punkt, der vielleicht interessant werden könnte, ist das, was auf dem Bild passiert.
Mhm.
Aber selbst da, ich glaube nicht. Also wenn man sich jetzt, glaube ich, die Twen angucken würde, das sind auch, die Bilder funktionieren immer noch, außer dass die Kleidung vielleicht eine andere ist und vielleicht manche Sachen noch schwarz-weiß sind oder so.
Mhm.
Aber es sind ja eigentlich nur Moden, die da durchlaufen bei der Fotografie, also vor allem im angewandten Bereich, so Bildästhetiken und Looks, die so durchgehen. Das ist jetzt meine These, bitte darauf
ja,
reagieren.
Ich überlege gerade, ob ich finde, dass das wahr ist.
Nee, geht gar nicht um wahr oder nicht wahr, sondern vielleicht nur ein bisschen wahr oder gar nicht wahr, oder?
Naja, ich glaube, die Twen ist ein gutes Beispiel dafür, dass heute würde man ja nicht mehr so fotografieren wie in der Twen. Also das ist auch was, das ist manchmal ein bisschen schade, aber diese Art und Weise, wie da plakativ gearbeitet wurde und wie auch Frauenkörper benutzt wurden,
ja, okay,
um Aufmerksamkeit und Schönheit zu erzeugen für wahrscheinlich meistens männliche Käufer. Das ist ja eine Rhetorik, die man so heute nicht mehr machen würde.
Aber das ist ja, hat ja dann, darauf zielte meine These vielleicht auch so ein bisschen ab, die wird immer klarer in meinem Kopf.
Ja.
das würde ja allgemein für Fotografie gelten und gar nicht für den Bereich Jugend. So, ne, lassen das Thema Sexismus jetzt dann außen vor, geht es eher um so die Bildauffassung. Also wie erzähle ich mit einem Bild ein Porträt, ist am Ende ein Porträt, das war schon immer so.
Mm.
Ne? Also da, ich weiß gar nicht, ob man da als Fotoredakteurin jetzt nah am Puls sein muss oder ob man einfach vielleicht nur wissen muss, ist ein gutes Porträt oder ist kein gutes Porträt.
Mm. Ja, obwohl, also gerade in der Jugendkultur ist ja Fotografie auch gar nicht immer zwangsläufig gut technisch, sondern da geht es dann eher darum, was man fotografiert und wer wen wie fotografiert.
Ja.
Und da ist manchmal ja der bisschen rotzigere Ausdruck der bessere. Ich weiß nicht, ich glaube, das sieht man jetzt nicht unbedingt in meiner Bildredaktion. Zeitcampus ist nicht weiß und wollte nie weiß sein. Also ja, ich verstehe, glaube ich, voll, was du meinst. Aber ich glaube, dass sich das auch voll verändert, wie Dinge gesagt werden.
Mhm. Okay, also wie gesagt, ich habe mir das gerade eben tatsächlich ausgedacht. tatsächlich, es war nur so ein Gedanke, der mir kam, ne? Wenn man über das Alter nachdenkt und dann darüber, dass man mit Bildern agiert und dass man Menschen bucht, die Bilder machen und dann diese Bilder veröffentlicht. Die Frage ist, wie relevant das ist, welches Alter man hat und ob man die Jugend noch versteht oder ob es nicht reicht, die Bilder zu verstehen.
Mhm.
Also, um das zusammenzufassen. Ich glaube, es reicht ein gutes Feeling für Bilder und vielleicht wächst man da auch mit. Vielleicht wäre eine 25-jährige Fotoredakteurin, würde das nicht gut hinkriegen, weil für manche Sachen auch einfach Erfahrung vonnöten ist.
Ja, aber vielleicht hatte die ganz andere Bildideen als ich.
Ah, Mist, ja, das kann natürlich sein.
Weißt du?
Ja, okay, aber lieferst du viel Bildideen mit, wenn du Aufträge vergibst?
Die ganze Zeit. Also
das ist halt
wirklich sehr schön bei Campus und überhaupt in den Magazinen, in denen ich bisher gearbeitet habe, waren es sehr flache Hierarchien. Das heißt, ich arbeite immer 1:1 mit der Artdirektion. Ich mache ganz viel Vorschläge für Bildkonzepte. Das ist immer ein immer einen Austausch zwischen uns und dann aber auch mit den Fotografinnen, die wir beauftragen.
Ja, okay. Lucky you.
Ja.
Würde ich jetzt sagen. Also es ist natürlich, wenn du da so viel tatsächlich ja schon fast kreativen Spielraum hast, ne? Also selbst so viel Bildideen entwickeln ist natürlich auch ein Luxus.
Total.
Ja,
also. Das weiß ich auch.
Ja, okay.
Und dann auch noch mit Zeit. Also, yeah, okay. Weißt du, Campus kommt alle 2 Monate. Das heißt, wir haben richtig Luft und das ist total schön für die Leute, mit denen wir arbeiten. Und aber auch für uns, weil wir natürlich Zeit haben, jede Geschichte zu entwickeln.
Mhm.
Und das ist ganz anders natürlich irgendwie oben beim Hauptblatt.
Da, also, da ist ein bisschen mehr
Druck drin. Da ist das Tempo anders, mhm. Und auch, also bei meinen ersten Bildredaktionsjobs, das Magazin, wie gesagt, war ein Wochenmagazin, das war ganz viel.
Ja, okay.
Da hat man das einfach, also da ging ganz viel auch um Geschwindigkeit und das haben wir zum Glück nicht.
Ja, okay.
Ja.
Wann hast du Art Buying gemacht oder machst du noch Art Buying? Also ich habe nur Art Buying gelesen, aber es war nicht so genau klar chronologisch, wann das wie wo stattfindet.
Ja, ich hab da jetzt im Newsletter drüber geschrieben, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen, war so eine kleine Episode eigentlich, mhm. Nur in meinem Berufsleben nach Neon, nachdem Neon eingestellt wurde. Mhm. Habe ich eine Zeit lang im Art Buying gearbeitet.
Okay, in der Agentur, in der großen, oder?
In der Agentur hier in Hamburg, genau. Okay. Ja.
Bei wo? Think? Voller Rebbe?
Ja, ich.
Du möchtest nicht drüber reden. Okay, alles klar.
Erstmal.
Ich schreibe einfach alle Namen rein, die mir einfallen hinterher, und dann kann man sich das raussuchen. Also für diejenigen, die jetzt hier zuhören, die das Wort Art Buying noch nie gehört haben, denn das könnte sein, dass es einige sind. Das ist theoretisch sowas ähnliches wie Fotoredaktion, aber in der Werbung im klassischen Sinne. Und wo sind die Unterschiede? Also ich frage, kurze Info noch dazu. Ich komme selber aus der Werbung, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe ursprünglich in der Agentur gelernt und dachte auch, als ich Fotografie studiert habe, ich werde krass Werbefotograf. Muss ich immer noch drüber lachen. Dass das
was wolltest du fotografieren?
Werbefotograf, weiß ich nicht. Ich wollte
alle Werbung.
Ja, ich habe bei einem Werbefotografen assistiert und dann kennst du halt irgendwann, hast du alles gesehen und denkst, ja, das werde ich.
Aber welche Bilder fandst du am besten?
Also was ich nie gemacht habe, war Auto.
Ja.
Auto war richtig Höllenarbeit.
Mhm.
Und das habe ich gesagt, das geht nicht. Weil die Leute, du kamst in so Großstudios und da war nebenan eine Autoproduktion und die Leute, du kamst um 8:30 da an oder 8:00, die waren schon seit 2 Stunden da, die haben aber auch nur 4 Stunden geschlafen. Und das machen die dann eine Woche. Und da war immer für mich klar, das mache ich auf keinen Fall.
Ja.
Ich war wahrscheinlich mit Menschen, also People, so Corporate-Sachen, dachte ich immer. Aber as obvious mache ich nicht.
Kann alles noch werden, ne?
Ja, also die 4 steht ja auch schon da. wo ist der Unterschied zwischen der Arbeit in einer Agentur für solche Kunden und der Arbeit in einem Magazin?
Ja, ich muss, glaube ich, dazu als Disclaimer sagen, dass ich eben nur relativ kurze Zeit das gemacht habe und ich glaube, man kann jetzt meine Erfahrung wahrscheinlich auch nicht komplett verallgemeinern.
Ja.
Ich glaube, das ist sicherlich auch an anderen Stellen anders.
Das kann man ja wahrscheinlich auch mit, wenn ich mit anderen Fotoredakteurinnen spreche, nicht. Mhm. Also es sind auch immer andere Erfahrungen, ne?
Ja.
Also.
Meine Erfahrung war, dass das Art Buying sehr viel organisationslastiger ist. Man hat eine sehr viel größere Hierarchienspanne innerhalb der Agenturen natürlich. Und Bildideen kommen vor allen Dingen erst dann zu einem, wenn sie schon abgesegnet sind. Mhm. Das heißt, man ist eher für Produktion zuständig als für Mitentwicklung. Mhm. Also es gab schon Stellen, an denen ich auch kreativen Input geben konnte, aber da ging es dann eher darum, den besten Fotografen die beste Fotografin für eine vorgegebene Richtung mhm. zu finden. Das war dann, da geht es dann eher um Matching und solche Sachen.
Hm? Ja, okay. Was ich interessant fand, du hast nämlich in deinem Newsletter, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, Dots per Inch, ich finde diesen Namen immer noch toll.
Dankeschön.
Dots per Inch, das ist so naheliegend. hast du etwas geschrieben, was ich sehr interessant fand, und zwar, dass du quasi überrascht warst während deiner Arbeit, dass in der Werbung noch viele Sachen auch fotografiert werden, tatsächlich. Ja, das klingt jetzt lustig, aber ne, kann man ja auch einfach mal drüber reden.
Ja.
Ich verallgemeine immer so toll. Also auch ich habe früher oft, obwohl ich es wusste, immer noch geglaubt, dass das, was ich dort auf irgendwelchen Anzeigen, Plakaten oder sonst wo sehe, dass das nur noch zum Teil ein Foto ist und der Rest ist gebastelt. Das stimmt zum Teil auch, aber in vielen Bereichen eben überhaupt nicht, auch wenn man es nicht glaubt. Ne? Die verdammten Burger, die überall sind, die sind alle fotografiert. Es ist echt so.
Ja, und ich habe es auch geliebt. Ich finde es total geil, wenn sich Leute so spezialisieren. Also gerade so Liquid-Fotografen oder so, ich finde es Wahnsinn. Also dann machst du halt so Makros von so fliegendem Wasser und das kommt dann irgendwie, also ich finde es schon extrem spannend, auch wie Fotografie sich spezialisieren kann und wie spitz auch die Spezialisierungen sein können. Und tatsächlich hat mich der Job sehr viel dazu gebracht, über Bildformen nachzudenken, die ich einfach für selbstverständlich in der Welt genommen habe.
Welche? Hast du ein Beispiel?
Naja, tatsächlich ganz viel so Produktfotografie, die so überall in Prospekten oder auch im Store irgendwie an den Wänden hängt oder auch sehr viel Produktwerbung, die einfach, und darauf gehe ich ja auch im Newsletter ein, die für mich immer extrem bearbeitet aussah und ich deswegen aus irgendeinem Grund davon ausgegangen bin, das sind Renderings.
Ja,
ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, dass das nicht echt ist.
Ja.
Und,
nee, du hast nicht hinterfragt, dass es echt ist.
Nee, ich habe es für nicht echt gehalten, immer.
Mhm.
Und habe dann aber gelernt, wie viel davon auch echt ist und wie kompliziert es zum Teil auch ist, das zu produzieren und wie viel Geld und Arbeit da reingesteckt wird, diese Dinge so zu fotografieren, dass die dann am Ende so aussehen, als wären sie gerendert.
Wie viel Retusche dann doch noch nötig ist.
Genau, das war für mich ein großer Aha-Moment.
Ja, okay. Hast du einen expliziten Moment, wo dir klar wurde, was das ist? Also das wird jetzt wirklich fotografiert?
Jetzt muss ich kurz überlegen.
Okay, ich steig ein, du überlegst noch. Ich hatte das, als ich, ein guter Freund von mir, hallo Thorsten, ist Food-Fotograf. Und ganz am Anfang habe ich auch immer noch, wir haben zusammen studiert und dann habe ich ihm auch immer noch mal assistiert und so. Und das war für mich immer wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Präzision dort das Salatblatt tatsächlich nicht in Photoshop reingebaut, sondern du hast einen Foodstylisten dabei, der legt dir das da so rein, wo es hingehört.
Ja.
Und was total interessant ist, die Kunden, auch wenn man es nicht glaubt, das, was man auf den Bildern sieht, ist tatsächlich auch eigentlich immer in dem Essen drin, aus Angst davor, dass Leute sich beschweren, dass da tatsächlich 5 Erbsen zu wenig sind.
Ja.
Wenn da Erbsen drauf sind und da sind 8 Erbsen auf dem Bild, dann kann man davon ausgehen, dass 8 Erbsen auch in diesem Essen drin sind.
Wow.
Das ist echt crazy.
Ja.
Weshalb ich ja immer noch glaube, dass Foodfotografie nicht so schnell von der KI übernommen werden
kann. Ah, das ist, glaube ich, streitbar.
Ja, das glaube ich auch.
Also ich habe hier gerade vor einer Woche oder so, habe ich eine Food-App auf Instagram gehabt, wo man sich so Bowls bestellen kann. Und die haben ihr komplettes Angebot KI generiert.
What?
Also die Food-Bilder in dieser App sind alle nicht echt. Und das ist relativ offensichtlich, aber so auf einem kleinen Screen macht es dann tatsächlich auch oft nicht so einen großen Unterschied.
Ja, leider nicht. Ne?
Und man muss schon ein bisschen wissen, wie es aussieht, aber wenn man das halt einmal gesehen hat, kann man es auch schlecht wieder entsehen. Und von daher, also und es gibt ja auch schon diese Beispiele von Food-Magazinen, die komplett.
Das eine Beispiel.
Ja. Und das sieht schlimm aus.
Was,
also
es sieht
im Moment noch wirklich unappetitlich aus.
Es sieht halt aus wie Foodstock-Fotografie.
Ja.
So, wie schlechte Foodstock-Fotografie.
Ja. Aber es erfüllt halt den Zweck.
Genau. Und vielleicht ist es auch eben nicht für Leute, die da, die caren. Also, ne? Also es ist halt nicht für Leute, den meisten Leuten ist halt egal.
Ja.
Die gucken da einmal drüber, ah, lecker, lecker. Und dann kochen Sie das hoffentlich nicht nach.
Aber also Foodfotografie ist, finde ich, ein total gutes Beispiel, weil das war auch Thema quasi für mich in der Agentur. McDonald's war da ein großer Kunde und die haben regelmäßig so 2 Wochen Produktionen gefahren, wo wirklich das ganze Programm durchfotografiert wurde oder irgendwelche Sonderpromos durchfotografiert wurden. Und das war ein extrem zeitaufwendige und teure Produktionen. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil gerade diese Range, hieß es dann immer, die Produktrange, die da fotografiert wird, das wird dann auch im Nachhinein so in Photoshop auf so verschiedene Layer gebaut und dann gibt es irgendwie so einen künstlichen Horizont dahinter. Das heißt, es sieht total flach aus, so wie es dann im Endeffekt in die Promo kommt oder ist dann halt als Freisteller irgendwie in den Bonusheften oder so. Aber die Tatsache, dass da wirklich jeder Burger zubereitet und unter wirklich optimalsten Bedingungen
fotografiert wird. Mit den Originalzutaten, muss man auch immer sagen.
Ja. Und eine wichtige Erfahrung war eben auch, also bei, wenn Liquid fotografiert wird, dieser Job der Liquid-Stylistinnen oder Stylisten, die dann dafür sorgen, dass so Tropfen auf den Flaschen sind. Und ich weiß noch, dass ich hatte so einen Moment, da sollte ich dann sowas produzieren und dann rief ich halt so eine Liquid-Stylistin an und die war so, wie, diese Woche wollt ihr das fotografieren? Das geht nicht, das dauert irgendwie. Das sind mehrere Durchgänge, in denen diese Flüssigkeit auf den Flaschen verteilt wird und das muss aushärten und dann, also das ist halt total aufwendig. Und ich denke halt, ja, okay, dann macht deine Sprüter halt jemand kurz Wasser drauf und dann machst du halt ein Foto, aber nein.
Wasser geht gar nicht, Glitzerin geht.
Ja, Mann. Und es ist halt, also über solche Dinge denkt man einfach nicht nach, wenn man diese Art von Fotos einfach in ihrer Endform nur konsumiert. Und ich finde, und das ist ja auch eine Sache, über die ich im Newsletter spreche, man kann sich schon auch fragen, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist für das Endprodukt, was dann dabei entsteht.
Ja, vor allen Dingen was mir immer auffällt, ein bisschen näher ran. Was mir dabei immer auffällt, ist, manchmal sind das ja Sachen, die sind dann einmal in so einem verdammten Bonusheft und sind so eine Woche.
Ja.
So eine Woche werden die gezeigt. Ja. Die siehst du eine Woche und dann sind die weg. Und dafür haben die 2 Wochen produziert. Und ich meine, klar, viele Leute leben davon. Aber das ist schon echt abgefahren, wie viel Geld da. Und das dürfte auch ein großer Unterschied sein, glaube ich, zwischen dem Job in der Fotoredaktion und dem
Sehr
Job als
großer
Abfall,
Unterschied.
Die Budgets.
Ja.
Das ist, ich glaube, die Zahlen sind andere. Das kann man sich so nicht.
Das
nicht
ist
so
überhaupt
vorstellen.
Nicht vergleichbar. Ja. Und auch die Dimensionen der Produktion sind ganz andere. Und das ist aber auch was ich sehr positiv erlebt habe in der Agentur, dass es natürlich schon immer noch, auch wenn die sehr natürlich auch mit sinkenden Budgets zu kämpfen haben, aber die Bereitschaft für Dinge Geld auszugeben, zu wissen, dass wenn man bestimmte Dinge will, dann kostet das Geld. Das ist natürlich in der Werbung im Moment noch mehr gegeben, viel mehr gegeben als im Editorial, wo man dann oft auch sich anhören muss, ja, vielleicht können wir da ja auch umsonst rein oder frag den doch mal, ob er das nicht so noch mitfotografieren kann. Und dann ist halt kein Geld dafür da oder es wird nicht verstanden, warum man das jetzt bezahlen muss, wenn man es vielleicht auch umsonst kriegen könnte. Und das ist was, wo ich mich eigentlich versuche immer für einzusetzen, dass halt, wenn da jemand Arbeit reingibt, wenn da jemand eine Ressource reingibt, dass der auch Geld dafür bekommt. Ja. Und egal, ob es irgendwie 50 Euro sind im Editorial oder 500 in der Werbung, ich finde das total wichtig. Und das habe ich als sehr positiv empfunden, da in der Agentur. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich steige ein, weil ich gerade eben einen Gedanken hatte bei diesem Wasser, zum Beispiel Wasser auf Flaschen. Ne?
Yeah.
Das ist jetzt wirklich eine Info, die ich von früher noch habe, weil die ich wahnsinnig interessant fand, dass zum Beispiel diese ganzen Bierhersteller, die haben alle eine bestimmte Menge Wasser auf ihren Flaschen. Das ist, die haben das festgelegt, wie viele Tropfen und wie groß die Menge und wie das aussehen soll. Die haben das ist quasi, das gehört zum Corporate Design. Wie viele Wassertröpfchen auf den Flaschen sind. Die sind immer, immer gleich. Also total schräg.
Da weißt du sogar mehr. Also,
ja, das sind aber so Randnotizen, die du irgendwann mitnimmst, wo du da stehst und denkst, ist nicht euer Ernst. Wirklich jetzt. Das ist echt schräg.
Ja. Ich glaube, die Budgetfrage ist ja auch ein großes Thema gerade. Also, und ich will vielleicht nochmal zurück auf das, was du meintest. Jetzt ist das dann so eine Woche in so einem, in so einem Prospekt. Und ich glaube, dafür ist auch wichtig, warum bin ich in dieser Agentur gelandet? Weil
Gute
die hatten
Frage.
Natürlich.
Warum bist denn du da?
Warum
gelandet?
Haben die mich eingestellt als Senior Art Buyer?
Direkt? Bist
ja.
Du direkt oben eingestiegen.
Ja. Und das hängt natürlich total damit zusammen, dass die auch merken, dass sie ihre Fotografie überarbeiten müssen, dass sie diese Art und Weise, wie produziert wird, so vielleicht auch gar nicht mehr tragbar sind, weil die Werbebudgets geringer werden. Und dann gibt's natürlich mittlerweile dieses große Feld des Corporate Publishing.
Mhm.
Und ich glaube, das ist für die Werbeagentur ein großes Problem, dass einfach da Editorial-BildredakteurInnen sitzen und eigentlich Werbung beauftragen, aber mit mehr oder weniger Editorial- oder Corporate-Publishing-Budgets. Mhm. Die sind irgendwo dazwischen. Also, aber oft auch gar nicht mehr so weit weg von Editorial-Budgets. Das heißt, das ist natürlich irgendwie auch ein Weg, Kosten zu drücken, wenn du mit einem Editorial-Menschen auf einmal Werbung produzierst. Ich musste komplett lernen, was halt alles kostet.
Mhm.
Ich hatte da ja keinen Referenzrahmen. Das heißt, und ich hatte aber den Luxus, in der Agentur zu sitzen und da halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben diesen Referenzrahmen haben. Aber wie viele BildredakteurInnen sind da draußen, die Corporate Publishing produzieren, ohne diesen Referenzrahmen zu haben? Und ich glaube, das ist für die Branche extrem schädlich. Und,
wenn sich das so vermischt, meinst du?
Ja, weil im Endeffekt lernen kommerzielle Kundinnen, dass es das nicht kosten müsste, wenn sie nicht Werbekunden wären.
Mhm. Ja, okay.
Können
wir auch günstiger machen.
ja, aber dann wird dir auf einmal Werbung verkauft als Editorial. Und das ist ja auch was quasi uns im Editorial-Bereich immer wieder beschäftigt, dass immer mehr diese Mischformen gibt, wo es auch für die LeserInnen mehr und mehr schwerer wird zu unterscheiden, ist das jetzt eigentlich gerade ein Artikel oder ein redaktioneller Artikel oder ein Advertorial, genau. Und bei Online ja noch mehr als bei Print. Aber okay. Selbst bei Print haben wir mittlerweile auch die Erfahrung gemacht, dass LeserInnen feedbacken, dass sie Advertorials oder Werbeinhalte für unsere Inhalte gehalten haben.
Okay.
Und das finden natürlich die Werbekunden total toll.
Ja, das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen.
Und da werden ja auch also absichtlich ähnliche Formen gebildet. Aber ich glaube, das ist vielleicht, verfusseln wir uns auch gerade und es ist irgendwie ein größeres Thema, aber das ist natürlich irgendwie, war natürlich auch ein entscheidender Grund, warum ich in die Agentur gekommen bin, weil über neue Formen des Produzierens nachgedacht wurde, weil es auch ein Interesse gab, mehr Editorial Sichtweisen, FotografInnen aus diesen Feldern, Erzählweisen aus diesen Feldern auch in die Werbung zu bringen.
Also auch diesen ganzen Workflow mitzunehmen, diesen vollkommen straffen und viel kürzeren, oder? Also alles ein bisschen runtergedampft.
Genau, man kann natürlich viel schneller produzieren und auch viel unkomplizierter produzieren, als in der Werbung in der Regel produziert wird. Und das ist auch was mich ehrlicherweise total wahnsinnig gemacht hat. Dieses
Deshalb bist du ja nicht mehr
wochenlang,
da, oder?
Wochenlang, ein Call nach dem anderen, wo wirklich jedes Detail durchgesprochen wird. Und im Endeffekt für meistens relativ klare Bildideen. Und natürlich hat das auch viel mit Wettbewerbsrecht zu tun und eben damit, dass da so viel Geld reinfließt. Aber am Ende weiß man natürlich, wenn man aus diesem anderen Feld kommt, dass das alles auch viel schneller und viel mit weniger Auflagen, Widerständen und Positionen, die da mitreden, umsetzbar wäre.
Hast du denn das Gefühl manchmal, oder wie würdest du das beschreiben? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele jetzt Fotografinnen im Editorial-Bereich, wo ich jetzt mal vorsichtig behaupten würde, nur Editorial, da kannst du nicht mehr viel von leben, außer ein paar, die wirklich für alle arbeiten, dass ja alle am Ende doch irgendwie Werbung machen wollen. Irgendwie sind alle froh, wenn sie einen Werbejob haben. Aber auch nur des Geldes wegen. Also wie viele Fotografinnen, da müssten wir jetzt Fotografinnen fragen, da müssen wir eine kleine Umfrage machen, also dürfen sich gerne melden, finden denn wirklich gut, was sie da dann fotografieren? Und wie viele, also ich glaube, es würden alle lieber, um jetzt auf den Punkt zu kommen, für die Editorial-Sachen so bezahlt werden wie für Werbung oder für so Corporate-Sachen. So, würdest du das auch so unterschreiben?
Dass das der Wunsch von ungefähr allen Fotografen wäre, ja.
Aber woran liegt das? Woran liegt das, was ist an dem Editorial-Arbeiten so viel besser? Was ist am Ergebnis so viel besser?
Ich glaube, dass in großen Teilen der Werbung einfach FotografInnen als AutorInnen nicht ernst genommen werden. Bisher. Mhm. Also ich hatte Kolleginnen, die haben FotografInnen Knipser genannt.
Ja.
Und das merkt man in der Art und Weise, wie halt Bildkonzepte entstehen. Da wird nicht sehr viel Rücksicht genommen darauf, ist das praktisch überhaupt umsetzbar? Und im Grunde, wenn man jetzt mal die Spezialisierung in den Feldern wegnimmt, ist, glaube ich, die Haltung immer noch, dass jeder Fotograf jeden Auftrag gleich gut umsetzen könnte.
Meinst du?
Ich glaube, es gibt natürlich schon eine Abstufung es gibt die Fotografie-Stars, die großen Namen, wo dann auch gerne mehr Geld in die Tagessätze fließt. Und es gibt Leute, die irgendwie weniger etabliert sind. Aber ich glaube, innerhalb dieser Hierarchien fehlt oft so ein Stück weit das Gefühl dafür, was die Fotografin beitragen kann zum Projekt.
Oh, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also das wäre auch mein Gefühl. Ja, aber das ist ein Gefühl von außen, weil ich nicht drinstecke. Ich sitze weder in der Fotoredaktion noch in einem Artbuying. Und eher tatsächlich so ein Gefühl, und ich finde es wahnsinnig interessant, dass ja in Fotoredaktionen die Leute dafür gebucht werden, wie sie arbeiten, wer sie sind und wie sie mit den Dingen umgehen, wie sie fotografieren und was da am Ende bei rauskommt. Und dass mein Gefühl mir sagt, deshalb sage ich das unter Vorbehalt, würde ich das bestätigen, was du gerade so schön formuliert hast, dass da eher so, ja, wir brauchen halt jemanden, der es umsetzt. Dann suchen wir jemanden, der es schon mal so ähnlich umgesetzt hat, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Und dann wird ein Haken dran gemacht und das war's schon.
Ja. So. Aber ich
tut mir jetzt leid für alle, die zuhören und sagen, nee, das stimmt nicht. Ja, das kann sein. Ich sag das unter Vorbehalt.
Ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein deutsches Problem.
Ja, echt? Meinst du?
Ja. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel, also Auto war auch ein großes Thema dort in der Agentur und der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dort war, als Alice Moitier Mercedes-Kampagne fotografiert hat. Und ich habe das Gefühl, das war so ein, wie so ein Erdbeben in der Branche.
Ja, okay, das habe ich nicht mitgekriegt.
Die hat A$AP Rocky auf, also mit diesem Auto fotografiert, und zwar irgendwie der Look war komplett anders. Der Look war, also Alice Moitier fotografiert ja Lifestyle und Fashion eigentlich in der Regel, und dann so jemand auf Autos loszulassen und dann auch den Look einigermaßen editorial zu lassen, das war für die so Und das ist ja eigentlich total schön, weil es irgendwie ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Dinge nicht so aussehen müssen, wie sie immer aussehen, weil ja auch ganz viel Konventionen einfach wiederholt werden und Dinge so gemacht werden, wie sie schon immer gemacht wurden. Und wenn dann auf einmal was anderes passiert, das ist schon...
Okay, jetzt breche ich eine Lanze für die Firmen, die nicht den Mut haben, das zu tun. Weil es ist ja am Ende deren Entscheidung. Ne? Also am Ende sagen die, ja, machen wir oder ja, machen wir nicht. Ich find's auch immer cool, wenn irgendwer sagt, wir machen das jetzt einfach mal anders. Und wir suchen uns mal jemanden, der da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Also so Crossover-Sachen. Ne? Das gab's früher auch schon, dass Architekturfotografinnen für Mode gebucht wurden und dann komplett anders was gemacht haben. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du was zu verkaufen hast, wo du wirklich davon abhängig bist, dass Leute dann dieses verdammte Auto kaufen. Weil das einfach, das ist dein Geschäftsmodell. Leute kaufen deine Autos. Überlegst du dir ganz genau, ob du nicht lieber Safety first, und dann sieht es halt aus wie immer, aber wir wissen, die Leute, die es sehen, das sind auch die Leute, die das akzeptieren, und dann ist das okay. Und die müssen nur sehen, ja, Mercedes sieht schön aus, hat toll und ist teuer und was auch immer. Also das ganze Image. Und wenn das dann komplett anders aussieht, das ist natürlich auch ein Risiko. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dann zum Beispiel in dem Beispiel jetzt da vorher dran geknobelt haben, ob das überhaupt funktioniert oder ob man damit nicht sein komplett eigenes Klientel behackt.
Voll.
So, also ich glaube, wir als Bildmenschen wünschen uns das immer, dass auch im angewandten Bereich mutiger gearbeitet wird. Ich würde nur vorsichtig sagen, man darf nicht vergessen, dass da am Ende Leute sitzen, da brennt der in der Hintern, wenn das nicht funktioniert.
Voll, und ich will auch also überhaupt gar nicht sagen, dass ich habe ein Heidenrespekt vor AutofotografInnen. Das ist ein super komplexes Feld. Und ich glaube, es ist natürlich nur das, es ist auch eine Geschmacksfrage einfach, ne? Und ich glaube, ganz viel geht es da ja auch um, wann wird was als wertig wahrgenommen. Welche Kennzeichen muss man da erfüllen, und so eine gewisse Überstilisierung spielt da, glaube ich, eine große Rolle.
Ich glaube, wir haben uns da einfach auch alle, inklusive, dran gewöhnt, dass manche Sachen auch einfach, die sehen jetzt so aus.
Ja.
Also das ist für uns vollkommen normal geworden, dass alles ultra glatt und sauber ist. Jedes Auto, wie hieß er, Hennecker, ja, glaube ich, schon vor 20 Jahren, Dietmar Hennecker, dieser Autofotograf, der große, gibt noch so einen Talk, Typo 99 oder so, wo er die ganzen Artdirektoren und Artbuyer in den Agenturen platt macht. Total toll, wenn man den, kann man mal googeln.
Okay.
Super interessant. Und wie er da steht und sagt, ja Leute, es ist doch eh immer das Gleiche bei euch. Das Auto fährt von Arschloch nach B-Schloch irgendwo im Nirgendwo. Und im Grunde hat sich das nicht geändert. Ne? Ja. Also es hat sich seit 20 Jahren nicht geändert.
Ja.
Einfach nur, das Auto fährt einfach von A nach B, wenn es überhaupt noch fährt.
Ja.
So, um zum Anfang zurückzukommen. Ne? Also ich glaube, die Autos, das ist ein Bereich, wo mittlerweile auch viel Fotografinnen, und ich weiß, dass es auch so ist, ich glaube das nicht nur, viele nur noch Sphären fotografieren, also die Umgebung und das Auto selber nicht mehr. Das Auto wird nachher reingesetzt.
Ja.
Die Spiegelungen sind quasi, man kann fast sagen, die Spiegelungen im Auto sind fotografiert, wenn man so will, aber das Auto selber nicht mehr. Also ganz komischer Umstand.
Ja. Ja, also CGI ist ja ein großes Thema, gerade in dem Feld. Und auch zu Recht, glaube ich. Und sieht ja einfach auch mega realistisch aus mittlerweile.
Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, in dem Moment, wo du weißt,
Das ist nicht, wahrscheinlich ist dieses Auto da nie lang gefahren. Ja. Wahrscheinlich, ich glaube, in dem Moment sieht man auch, dass das eigentlich alles total drüber ist.
Aber das war tatsächlich für mich auch so ein Moment in der Agentur. Ich hatte mal dann einmal so einen Autoshoot, so Previews in der Hand. Ich habe es selber nie produziert. Aber ich bin dann, also dann sagten sie, ja, da hier, schau mal, da liegen die Ergebnisse. Und da bin ich durchgegangen und es waren eigentlich nur, also da war kein Auto, das war nur Landschaft und ich hatte die Skizze für das finale Motiv auch dabei und ich habe das so nebeneinander gehalten. Ich dachte so, was? Das hatte überhaupt nichts in meiner Wahrnehmung. Es war bei Tag fotografiert, sollte ein Nachtmotiv sein und solche, also das war für mich wirklich auch schwer zu verstehen, wie produziert man diese Dinge eigentlich? Und das ist ein ganz anderer Rangang an Fotografie als das, was ich vorher kannte. Aber das ist natürlich auch spannend, irgendwie, welche Strategien da entwickelt worden sind, um diese Motive als Motive in die Welt zu bringen. Und auch spannend zu lernen, dass es dann nur so geht wahrscheinlich oder weil ich weiß auch nicht. Also
ich habe, es ist eine super Überleitung. Wir sind genau drauf zugesteuert. Du hast nämlich einen Satz im Newsletter geschrieben. Ich habe ihn jetzt übersetzt extra. Und zwar, dass generative KI, ich zitiere jetzt, wirft einen zentralen Grundsatz meines Glaubenssystems über Bord, nämlich den Glauben, dass man keine Information abrufen kann, die nicht vorhanden ist. Nun, jetzt können wir es.
Ja.
Und ich glaube, das trifft das so ein bisschen, oder? Was meintest du damit?
Ja, der Satz steht ja im Zusammenhang von mir, wie ich das erste Mal ein KI-Upscaling-Tool ausprobiert habe. Lustigerweise mit einem Privatfoto, was mir Freundinnen geschickt hatten, was über WhatsApp verschickt, extrem komprimiert war. Also so ein 76 KB-Bild. Und dann dachte ich, okay, jetzt schaue ich mal, was dieser Upscaler kann. Und das war total gaga, was dahinter herauskam. Das sah komplett überzeichnet aus. Aber tatsächlich war das erstaunlich, wie gut die einzelnen Bildbereiche ergänzt worden sind. Also das Bild sah am Ende sehr überzeichnet aus, weil ich habe es dann auch auf A2 oder so hochgerechnet, also auch ein bisschen übertrieben, wenn man ehrlich ist. Das würde man ja in der Praxis auch nicht so nutzen. Aber da waren in der Preview in 100% waren da keine Details. Und als ich das A2-Bild angeschaut habe, waren da Details. Und das ist halt für mich total wow.
Da war irgendwas halt fantasiert.
Genau, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zähne so aussehen, wie sie dann aussahen, war so passgenau, es ist glaubwürdig. Und das ist schon was finde ich, unser Verständnis von Fotografie ganz massiv verändert, weil man glaubt, man kann sich noch auf diese Glaubenssätze verlassen. Aber
kann man immer noch. Ich würde da eine Lanze für brechen.
Ja?
Doch, ich würde da eine Lanze. Ich glaube, wir können immer noch darauf vertrauen, dass Fotografie nur funktioniert, wenn sie in der Welt stattgefunden hat und wenn sie irgendeinen Anknüpfungspunkt hatte. Und da kommt das alles her. Alles, was danach kommt, also das, was du jetzt beschreibst, oder du hast ja auch so Tests gemacht mit diesen Face-App, Dingern, wo du plötzlich ein Lächeln im Gesicht hast oder wo man alt aussieht oder so.
Ja.
Das sieht zwar dann alles aus wie Fotografie und da ist plötzlich was vorher nicht da war, aber du hast ja trotzdem stattgefunden. Das sind ja so Hybridformen, die du da ausprobiert hast. Das ist ja kein komplett KI-generiertes Bild aus dem Nirgendwo, nur durch Prompts, sondern da ist einfach was anderes. Das ist, als könnte jemand einfach wahnsinnig, also so erkläre ich mir das immer, wahnsinnig gut illustrieren und hätte dieses Bild genommen und hätte dir quasi einen Mund und einen anderen Mund und Zähne drauf illustriert. Also eine wahnsinnig gute Retusche quasi. Ja. Also es ist eine wahnsinnig gute Retusche, die man, der sich das einfach sehr gut vorstellen kann, was da ist.
Hm.
Und jetzt ist es einfach, das Verrückte ist eigentlich nur, glaube ich, die Geschwindigkeit, mit der man das Ergebnis bekommt.
Hm. Ja, ich glaube, mein Gefühl jetzt auch gerade nach so einem halben Jahr intensiverer Beschäftigung mit dem Thema, dass es tatsächlich die Anwendung dieser Tools wird sehr praktisch sein, ist halt schon auch gut, weil man seine Bilder ein bisschen hochrechnen kann. Also wenn man es nicht an dem Punkt, wo man Details erfindet, wie ich das jetzt gemacht habe, aber
ich glaube, Details werden da immer erfunden, nur wahrscheinlich, nicht so sichtbar, ne?
Pixel werden immer erfunden, aber das hat ja Photoshop vorher auch gemacht im
Upscaling. Genau, dieses Super Zoom oder wie das heißt, das gibt's ja auch schon länger jetzt bei Photoshop.
Genau. Und ich bin mir immer nicht so sicher, weil wenn man über diese KI-Tools nachdenkt, dann findet, die Ergebnisse haben diesen Wirklichkeitsbezug nicht mehr, den du sagst, den die Fotografie haben muss, um Fotografie zu sein.
Ich glaube, den hat sie einfach. Ich weiß nicht, ob man davon müssen oder sollen sprechen würde. Irgendwie ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man da natürlich drauf guckt. Wenn du nur Betrachter bist, dann weißt du, dann kannst du es ja einfach nicht wissen, und wir werden es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht wissen können, was da wie woher kommt, sondern es wird sein wie immer, auch wenn ich mit Zukunftsprognosen so ganz vorsichtig bin, weil es kann auch alles anders sein. Nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt nicht, dass es nicht anders sein kommen kann, aber wir müssen einfach den Leuten vertrauen, die die Bilder veröffentlichen und denen, die die Bilder produziert haben. Also es ist so eine Vertrauenskette, die da aufgebaut wird.
Ja, definitiv.
Aber
ja, aber das ist ein Riesenthema. Aber was ich halt noch sagen wollte, ist, die Bilder, die entstehen in KI-Generierung, die haben natürlich den Bezug zu physischen Realität. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir über physische Realität sprechen, nicht über Wirklichkeit. Sondern ich glaube, dass man sich schon irgendwie darauf verlassen kann, dass was Fotografie zumindest liefern muss, ist irgendein minimalster Bezug zur physischen Realität. Ne?
Irgendwas, was man dazu erzählen
kann. Was man sehen kann.
Ja.
Weil was in der Welt existiert hat. Aber gleichzeitig funktionieren ja auch diese Bildgeneratoren nur so gut, weil sie über die Fotografie, mit der sie trainiert wurden, eben genau diese Informationen über die Welt haben. Das heißt, ja, man kann sagen, definitorisch ist es was anderes, als die Welt zu fotografieren mit einer Kamera, indem man einmal auf den Auslöser drückt. Aber natürlich arbeitet die KI auch mit Informationen über die physische Realität. Er hat halt bloß nicht, ja.
Ich zeige auf.
Ja.
Ich wollte dich ausreden lassen, aber
okay. Nein, das sag.
Natürlich ist das richtig. Das ist eher das klassische Argument, was kommt, wenn es um KI-Bilder geht. Ja, aber die sind ja alle durch Fotografie gespeist und damit ist ja irgendwie ein Kontakt hergestellt zur Welt. Aber das würde ich als Argument nicht gelten lassen. Das hat aber den Grund, dass wir ja auch jede Illustratorin auf diesem Planeten die Welt gesehen hat, wenn sie ein Bild illustriert. Das heißt, der Kontakt hat auch da stattgefunden. Trotzdem würden wir nicht auf die Idee kommen, eine fotorealistische Illustration so viel wahrzunehmen, wie wir das bei Bildern machen, die nach Fotografie aussehen. Das heißt, da verschwimmen mittlerweile die Grenzen. Der Kontakt findet ja immer statt von jemandem, der etwas produziert. Das wäre das Gleiche wie ein Maler oder eine Malerin. Der Kontakt hat ja in dem Moment stattgefunden, wo du lebst, also wo du dich in dieser Welt bewegst. Da hast du diesen Kontakt. Und das manifestiert sich dann in einem Bild oder in einer Illustration oder so. Und bei diesen KI-Bildgeneratoren ist es meiner Meinung nach so, aber ich glaube, wir wollen gar nicht so sehr über diese Bildgeneratoren reden, ist es so, dass da ein Schritt dazwischen jetzt einfach ist. Der ist jetzt nicht mehr, da ist jetzt einfach ein Haufen Bilder dazwischen, der diesen Weg gegangen ist. Und dieses Ding orientiert sich nicht an der Welt, sondern an den Bildern von der Welt. Also für mich ist das, würde ich nicht gelten lassen, dass da auch ein Kontakt stattgefunden hat.
Ja, was ich ja total mochte, was ich halt auch im letzten Newsletter quasi angesprochen habe, war dieses Zitat von Max Bense, Max Bense ist früher Technikphilosoph, der so in den 60er Jahren in Stuttgart unterrichtet hat, so eine der ersten Professoren, die halt dann auch Computerkünstler unter ihren Studierenden hatten. Und ich lese im Moment ganz viel über so frühe digitale Fotografie, aber auch frühe Computergrafik, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele der Diskurse, die gerade stattfinden über KI, so in ähnlicher Form schon stattgefunden haben. Und ich, können Computer kreativ sein? Was ist das noch Fotografie, wenn da kein Realitätsbezug mehr da ist? Diese ganzen Unterhaltungen haben so schon mal zur digitalen Fotografie stattgefunden und aber auch schon zur Computergrafik in den, ab den 60er Jahren. Und was immer noch ein Ziel ist für mich mit diesem Newsletter, ist quasi diese alten Diskurse wiederzulesen, um zu sehen, was können wir daraus für jetzt mitnehmen, weil da haben sich schon mal Leute Gedanken drüber gemacht.
Hast du so Gedanken, die du schon mitteilen könntest? Sachen, die du schon gelesen hast, wo du sagst, ach guck mal, gibt's ja schon.
Naja, dieses Max Bense-Zitat, was ich im letzten Newsletter verwendet habe, da hat Max Bense über Fotografie nachgedacht. In Abgrenzung zur Malerei allerdings. Und er hat darauf hingewiesen, und das finde ich natürlich als Fotoredakteurin, die Bilder produziert, total richtig und passend, dass was Fotografie unterscheidet von anderen Medien und immer auszeichnet, ist, dass sie für immer ein Realitätsproblem hat. Ein Außenweltproblem hat er das genannt.
Ja, du hast es sogar übersetzt, ne?
Genau.
Du hast ein Außenweltproblem geschrieben. Genau. In einem englischen Newsletter.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zu diesen neuen Formen der Bildherstellung, weil die eben nicht auf dieselbe Art und Weise sich mit den physischen Gegebenheiten eines Ortes auseinandersetzen müssen, um zu dem Bildergebnis zu kommen, das sie sich vorstellen, sondern ganz viel an Realitätslogik kann einfach umgangen werden. Man kann sich Bilder ganz anders herwünschen, als die Fotografie das produzieren könnte. Und das macht es ja auch so attraktiv für kommerzielle Produktion, für Werbung, für Produktfotografie, weil man nicht sich damit befassen muss, wie diese Tropfen auf die Flasche kommen, sodass sie besonders schön aussehen.
Weil man sie einfach drauf spricht quasi.
Man kann sie einfach drauf sprechen und genauso kann man den Burger in zig Varianten umsetzen und man muss nicht mehr irgendwie dafür 20 Leute für 2 Wochen an ein Set stellen.
Jetzt alle keinen Job mehr haben.
Genau, und das macht es halt so kompliziert, weil da so viel Geld dran hängt und so viele Menschen von diesen Produktionen leben. Aber gerade vor dem Hintergrund, ich denke halt viel darüber nach, wie auch sich mittlerweile der Bedarf an Bildern vermultipliziert hat.
Also, hat er? Wirklich? Meinst du?
Total. Also wenn du heute ein Unternehmen hast und du willst bewerben, dann reicht es ja nicht mehr, eine Anzeige pro Jahr zu produzieren, die dann irgendwie durch die Printprodukte läuft, wieder und wieder und wieder und dafür dann 200.000 Euro auf den Tisch zu legen, sondern du musst ja eigentlich alle 2 Wochen irgendwie einen neuen Anlauf starten mit neuem Bildmaterial. Du kannst das Bildmaterial fühlt sich viel schneller, viel älter an. Das heißt, man muss viel mehr Material heute produzieren als damals noch, um diesen Geschwindigkeiten der Online-Medien gerecht zu werden. Und vor dem Hintergrund macht es total Sinn, sich zu überlegen, ob die alten Produktionsweisen noch zeitgemäß sind, weil wer soll dieses Geld aufbringen? Wo soll das herkommen?
Immer wieder. Und
lohnt
immer
sich
wieder.
Das ja, noch? Ja. So. Mhm. Und ich verstehe total auch, warum viele Fotografinnen keinen Bock haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es natürlich die Lebensgrundlage von vielen in Frage stellt und auch ja von vielen, mit denen ich im Editorial zusammenarbeite, in Frage stellt. Aber ich glaube, dass es für einen Großteil des praktischen Bildmaterials da draußen, den Fotos in den Prospekten, den Fotos in den Stores, dieses ganze leidige Fleißarbeitsbildmaterial, dass es dafür vielleicht tatsächlich ein gutes Angebot sein könnte.
Ja, wahrscheinlich wird es in dem Moment, wo es um Geld geht und um Einsparung für viele ein gutes Angebot sein. Ne? Also wenn es darum geht, Geld einzusparen, sind wir alle schnell dabei. Die Frage ist, wer leidet am Ende drunter? Wahrscheinlich am ehesten die Leute, die produziert haben. Und gleichzeitig ist mir gerade eben, als du das erzählt hast oder als du das erklärt hast, dachte ich kurzzeitig eigentlich auch schräg, ne, dass viele glauben, man müsste jetzt einfach nur, jetzt müssten die ganzen Fotografinnen und Fotografen nur hingehen und alle anfangen zu prompten und sich mit diesen KI-Tools auseinandersetzen. Was natürlich eigentlich ein bescheuerter Gedanke ist, weil ich unterstelle jetzt einmal, dass die meisten Fotografinnen und Fotografen einfach gerne in dieser Welt sind. Also die sind einfach gerne da draußen und die meisten mögen auch Menschen, wenn sie Menschen fotografieren und umgeben sich mit Menschen. Das heißt, oder Leute, die Essen fotografieren, sagen wir jetzt mal, um wieder zum Anfang zurückzukommen, wenn du Foodfotograf bist, dann magst du meistens auch Essen. Also du machst das nicht, wenn du kein Feeling dafür hast, was da passiert.
Ja.
Das heißt, wieso solltest du dich denn an den Computer setzen und diesen ganzen Quatsch da reintippen?
Ja.
Also das macht dir überhaupt keinen Sinn.
Ja.
So, also vielleicht ist das der große Haken, dass da plötzlich dieser Bereich auftaucht, mit dem die Leute, die ihn vorher befüllt haben, per se nichts anfangen können, weil es einfach überhaupt nichts mit ihnen als Person zu tun hat. Vielleicht ist die Gefahr durch KI im Bereich Fotografie, sag ich jetzt mal, wir bleiben in diesem Bereich, gar nicht so groß, weil es sie gibt, sondern weil plötzlich komplett neues, einfach ein Tool dazugekommen ist, womit die Leute, die fotografieren, überhaupt nichts anfangen können, weil es überhaupt nichts mit ihrer Arbeit zu tun hat.
Mm.
Ist ein Teil.
Ja, aber davon. Wenn man dann darüber nachdenkt, wie zum Beispiel CGI auch aufgenommen wurde in die fotografische Praxis und wie es Leute gibt, die sich dann in diese Bereiche rein spezialisieren, ich glaube, dass es genauso auch für KI-generiertes Bildmaterial Anwendungsbereiche gibt, wo fotografisches Wissen durchaus extrem wichtig ist, weil ich glaube, alles Wissen, das Fotografinnen mitbringen und auf diese Felder anwenden können, ist total nützlich. Und
das steht außer Frage, glaube ich, ja.
Das heißt, ich glaube, es gibt da einen Markt für Fotografinnen, die umschulen wollen, die sich dafür interessieren. Und aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es sehr viele Bereiche gibt in der Fotografie, die überhaupt nicht von KI bedroht.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Also es gibt so viele soziale Funktionen von Fotografie, die man nicht ersetzen kann über computergeneriertes Material, weil die einfach diesen Realitätsbezug brauchen, über den
sie kommen gar nicht
hast.
Ohne den aus. Also wenn du eine Geschichte über jemanden erzählst, kannst du kein KI-generiertes Bild benutzen. Es funktioniert einfach überhaupt nicht, weil du nichts zu diesem Bild...
Es macht auch keinen Sinn.
Nee, genau, du kannst zu diesem Bild auch nichts sagen. Wer ist das? Ja, niemand, weil die Person hat nicht existiert.
Ja.
Also sobald es um ein Ding geht, was du zeigst, so hast du zumindest im Bereich Dokumentar- oder Reportagearbeiten oder überhaupt, wenn du inhaltlich Fotografie an diese Welt andockst, wird es schwierig, KI-Bilder zu nutzen. Also aus welchem Grund? Außer es geht um KI-Bilder. Aber ansonsten sehe ich da bis jetzt, ich meine, ich bin auch kein Prophet, aber sehe ich da bis jetzt auch keine große Gefahr. So,
warum sollte man seine Familienfotos generieren?
Ja, wow, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Ah, okay, okay, guter Punkt. Ah, guter Punkt. Ich glaube schon, dass es auch im Privaten, ich meine, du hast es selber ausprobiert, ne? Du hast selber diese App ausprobiert, und plötzlich hast du mal ein Grinsen und so, vielleicht geht es irgendwann. Mittlerweile gibt es, glaube ich, diese App, die, wo du so Schulbilder simulieren kannst.
Ja, ja.
So, so Highschool-Fotos.
Hast du schon ausprobiert, oder?
Nee, habe ich noch nicht ausprobiert, aber habe ich heute wieder gesehen. Eine Hamburger Fotografin hat es auch ausprobiert.
Ja.
Und das ist natürlich witzig, aber irgendwie ist es auch total Banane, weil es macht, das macht einfach auch gar keinen Sinn.
Nö.
Das ist nur witzig. Also es ist der kurze Gag. Dafür geht das schon ganz gut.
Es ist halt eine Fantasie, es ist eine Vorstellung. Und ich finde, das ist halt auch die große Stärke, dass man die Möglichkeit hat, sich auseinanderzusetzen mit einer Technik oder Bilder zu entwickeln in Zusammenarbeit mit einer Technik, die keine Ahnung hat davon, wie die Welt ist.
Mhm.
Und dabei kann einfach total viel Spannendes entstehen, mit dem man nicht rechnet.
Mhm.
Und aber sobald es darum geht, irgendwie sich mit Welt zu beschäftigen, warum sollte man mit einer KI reden? Also das bringt einfach nichts. Ja.
Das würde ich auch so sehen, das kommt man keinen Meter weiter mit.
Ja.
So, also es fehlt auch, du hast ja keine Reibung mehr. Also du kannst dich ja an nichts reiben bei dieser KI. Die macht irgendwas, ja, gefällt mir neu. Aber gutes Beispiel, Familienbilder, so what? Also du willst Familienbilder, welchen Zweck erfüllen die denn eigentlich?
Mhm.
Am Ende erfüllen die den Zweck, dass alle irgendwann da drauf gucken können und sagen, ah, so sahen wir mal aus und haha, guck mal, da war der Opa noch dabei oder solche Sachen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sowas mit KI zu, also Wer das macht, hat irgendwie den Verstand verloren, meiner Meinung nach.
Ja. Aber dann, wenn man halt in so Felder guckt wie Food.
Oder Mode.
Dann ist es, finde ich, schon. Also, obwohl bei Mode würde ich es noch mehr in Frage stellen.
Weil du da auch einen ganzen Newsletter dazu geschrieben hast. Also
bei
ein Interview.
Bei Food, Da ist es ja auch schon in der Fotografie selber irgendwie ein großes Thema gewesen, irgendwie ob jetzt zum Beispiel Magazine nicht ihr eigenes Bildarchiv aufbauen, weil müssen sie denn jetzt wirklich zum 500. Mal die Spaghetti mit Carbonara irgendwie fotografieren, wenn sie das schon 300 Millionen Mal gemacht haben. Also,
und wenn auf der ganzen Welt Menschen das auch täglich 300 Millionen Mal schon machen.
Genau. Oder also muss man die Tube Duschgel, muss man die wirklich fotografieren oder kann man da nicht auch einfach das 3D-Modell nehmen und das Ganze in CGI gut ausleuchten und dann hat man das ja, also
keiner kauft, wir müssen ja, vielleicht gibt es auch den Zweck. Keiner kauft das Duschgel, weil die Tube so geil aussieht.
Ja.
Also, naja. Obwohl, es gibt so Teile, also bei so Heritage-Sachen, da kaufen, glaube ich, viele Leute einfach, weil das Label geil aussieht. Am Ende ist überall das Gleiche drin. Aber bei den Standards, wo jetzt so viel Geld ist, dass Sachen CGI generiert sind, das interessiert doch auch kein Schwein. Mir wäre auch vollkommen egal, ob die Tube fotografiert ist oder nicht.
Hm.
Wenn sie mit dem übereinstimmt, was ich später kaufe,
so,
da ist wahrscheinlich sogar das CGI-Bild präziser als das Bild, als das Foto.
Sehr wahrscheinlich, weil ja wahrscheinlich auch das Design auf demselben Modell beruht und so. Also, ja.
Das ist auch der Punkt, den ich dir damals geschrieben hatte, nachdem du den Newsletter zu diesem Thema Mode veröffentlicht hast.
Ja.
Denn bei Mode bin ich noch sehr zwiegespalten.
Hm.
Also einerseits im Editorial-Bereich glaube ich schon, dass vielleicht, also die, du hattest ja, ich habe den Namen von der Fotografin nicht aufgeschrieben.
Sefta Albers.
Ah, danke schön. Das sind natürlich, die Bilder sind natürlich cool, die sie produziert. Aber die Frage ist, produziert sie Bilder oder ist es Mode, die sie produziert? Weil eigentlich geht es ja darum, was man da sieht. Also den Bild-Look, den kannst du immer produzieren. Den kann jeder nachmachen. Aber was sie gemacht hat, ist ja, eigentlich hat sie ja neue Mode produziert oder wo kommt die Kleidung her auf diesen Bildern?
In dem Fall, in ihren Bildern sind es tatsächlich auch eigene Entwürfe.
Mhm.
Und ich glaube, es sind aber eher Studien dazu, wie sich verschiedene Materialien verhalten.
Genau, also das ist so ein Rumexperimentieren, damit was geht.
Mhm.
Aber grundsätzlich, Modefotografie ist ja schon, da geht es ja nur um das, was du siehst. Also es geht um das, was gezeigt wird. Image lassen wir mal außen vor. Mhm. Image und Feeling. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass computergeneriert funktioniert.
Und was genau, glaubst du, funktioniert da nicht?
Ah, weiß ich nicht, weil da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, dass mir, also wenn ich hinterher herausfinden würde, gab es nicht diesen Fall, dass im E-Commerce vielleicht, ne, wo Hosen und T-Shirts dann einfach nur noch computergeneriert sind, egal, aber wenn es wirklich um High Fashion geht, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht diesen Bezug, diesen Berührungspunkt mit der Welt gegeben haben muss, im Sinne von dieses Teil hat auch existiert oder das existiert einfach. Ich weiß nicht, ob da diese Beweislast der Fotografie überhaupt noch nötig ist. Ich, wie gesagt, da bin ich noch zwiegespalten. Kann ich noch nicht. Aber ich fand es interessant, dass das jetzt tatsächlich auch so schnell passiert ist, dass da sehr schöne und coole Modebilder.
Ja, und wenn man sich jetzt anguckt, was die macht, also das ist ja schon irgendwie auch 4 Monate her, was ich gemacht habe, als ich mit ihr gesprochen habe. Und also jetzt sieht das nochmal unfassbar realistischer aus. Also dagegen sind die gemalt, die Bilder, die okay. ich im Newsletter hatte.
Ja, wir verlinken das.
Ja, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich verstehe genau, worauf du hinaus willst, aber in ihren neuen Arbeiten sieht man zum Beispiel auch, also hat sie jetzt gerade mit, glaube ich, Nike-Schuhmodellen gearbeitet und sich einfach Kampagnenmotive für die ausgedacht. Also
sind die Schuhe, die man sieht, die sind auch Schuhe, die existieren oder sind die ausgedacht?
Ja. Ja, okay. Und das ist ja auch gerade im E-Commerce das Thema, also darüber haben wir auch kurz gesprochen, dass halt so große Plattformen in den USA heute schon digitale Modelle anbieten, an denen man seine Kleidung zeigen kann. Mhm. Und das heißt, das findet schon statt, also dass viel Online-Shops im Grunde die Kleidung, die man bestellt, die man sieht, ist nicht mehr zwangsläufig reale Kleidung an einem Modell fotografiert, sondern das sind dann digitale Modelle, die digitale Kleidung tragen und man hat dann am Ende dann trotzdem ein Produkt. Von daher glaube ich, dass das Anwendungsfeld eigentlich sehr extrem gut erschließbar ist. Es ist halt die Frage, ob Kampagnenbilder Sinn machen, zu generieren, aber auch das habe ich in den letzten Wochen schon öfter gesehen, dass halt insbesondere so kleinere Marken und Startups dann anstatt zu fotografieren generieren und es sieht irgendwie auch so lifestyleig aus und so nett. Im Moment sieht man noch, dass das generierte Bilder sind, aber im Grunde ist ja Modefotografie jetzt muss ich auch passen, was ich sage, aber so generisch, dass man bestimmte Regelmäßigkeiten zumindest ausmachen kann, die so eine KI sehr gut lernen kann.
Ja, also ich verstehe. Und um zu erklären, was ich meinte, ist vielleicht, bricht es da bei mir, weil ich einerseits der Meinung bin, dass man Dinge nicht KI-generiert zeigen sollte, die aussehen wie ein Foto, die in der realen Welt existieren und dort einen Zweck haben. Mhm. Und gleichzeitig ist vor allen Dingen dann Mode auch ein Bereich, in dem es sehr viel nur um die Oberfläche geht. Das muss nur aussehen. Mhm. So, und in dem Moment, wo es nur aussehen muss, das kann die KI halt eben sehr gut. Und vielleicht ist deshalb die Anwendung da dann doch, wird's einfach umgesetzt, weil es einfach geht. Es geht. Wir können das gut aussehen lassen und vielleicht reicht das. Vielleicht ist das auch der Moment, wo viele Sachen auch entlarvt werden, dass alles, was mit KI gut geht, ist vielleicht das, was gut aussieht. Okay, den Satz können wir streichen, aber.
Nein, aber es ist auf jeden Fall das, was sehr auf Konventionen aufbaut. Das fand ich sehr spannend. Es gab Anfang des Jahres hat das SZ-Magazin Charlie Engman interviewt und war das ein Punkt, den er gesagt hat, den ich sehr gut fand, dass er meinte, eigentlich ist die Auseinandersetzung mit KI ist ein Diskurs mit den Konventionen unserer Gesellschaft.
Oh.
Weil wenn man will, dass die was anders macht als normal, dann geht der Kampf los. Also das, was die KI einem per Default gibt, ist ja der Durchschnitt oder eine Wahrscheinlichkeit aus dem, was sie denkt, was du erwartest. Mhm. Und in dem Moment, wo du davon abweichen wollen würdest, dann fängst du an, irgendwie zu gucken, wo sind die Grenzen dieser,
ja, okay,
dieser Maschine.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, Charlie Ingman heißt er, ne?
Ja.
Als ich die Bilder zum ersten Mal sah, dachte ich, boah, die sehen ja cool aus. Und der nächste Moment war, boah, aber worum geht's? Also was genau willst du? Also soll das nur gut aussehen? Also bedienst du dich nur dieser Mechanismen und dieser Visualität bestimmter Fotografiestile oder bestimmter Genres und überträgst das einfach in so ein Bilduniversum? Ich hatte eigentlich vor, dazu irgendwann mal was zu schreiben, weil ich das einen sehr guten Punkt fand, bei ihm vor allem auch. Weil ich ihn als Beispiel nehmen würde, um zu zeigen, dass meisten KI-Bilder, jetzt kommt ein großer Satz, nur Oberflächen sind. Er kann dir ja zu diesen Bildern nichts erzählen. Er kann dir ja keine Hintergrundgeschichte liefern, weil das alles nicht existiert. Mhm. Er kann ja nicht sagen, ich war da an diesem Ort und das war total spannend, weil an diesem Ort oder die Person, die ich da getroffen habe. Also es gibt keine Background-Story. Es gibt nichts, womit du dieses Bild füllen kannst.
Aber kann man das nicht über viel erfundene Motive,
ja, natürlich
Motive
kannst du das,
sagen?
Genau, das kannst du über viele sagen, aber dann ist halt auch mal die Frage, ist das dann spannend oder ist es nicht spannend? Also das ist aber auch so eine Präferenz. Wenn du, was kannst du mir genau erzählen? Was war deine Motivation, das zu tun? Wieso existiert dieses Bild überhaupt? Mm. So, und dann muss halt auch was kommen. Ne? Also wenn dann nichts kommt, dann.
Naja, ich finde, was ja das Spannende an seinem Ansatz ist, dass einem das Dinge zeigt, die es nicht gibt, aber auf eine Art und Weise, die sehr wirklich wirken. Und ich meine, das haben wir ja auch in anderen Feldern. Und ich musste jetzt auch viel darüber nachdenken, wie quasi die Diskussionen, die wir haben im Moment in der Fotografie, eigentlich ja so viele dieser Dinge sind im Film schon total etabliert und normal. Und ich mich manchmal frage, warum wir das in der Fotografie erst so spät diskutieren.
Ja, vielleicht wird es in der Breite so spät diskutiert. Ich glaube, du hast es ja selber gesagt, es gab ja früher auch schon Anknüpfungspunkte und Diskussionen dazu oder Diskurse. Ich glaube, in der Breite wird es gerade, weil es viele Leute umtreibt, glaube ich. Ich glaube, es ist gerade tatsächlich so, ne? Also mich treibt das genauso um, auch wenn ich von kein großer KI-Freund oder ich habe keine große Affinität dazu. Mhm. Aber ich suche noch den Grund dafür. Also ich beschäftige mich trotzdem damit. Also ich lese mehrere Bücher tatsächlich gerade zu künstlicher Intelligenz. Also nicht gleichzeitig, aber die liegen auf einem Stapel und ich arbeite das so ab. Weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde und ich verstehen will, warum das existiert. Also warum die Menschen das so, ich will auch eigentlich wissen, warum, was interessiert die Menschen denn eigentlich daran? Weil mich das nicht so interessiert. Ich will das verstehen, vielleicht interessiert es mich ja dann auch. Mhm. So, und ich glaube, dass die Diskurse deshalb gerade so aufpoppen überall, weil das wahrscheinlich vielen so geht, die sagen, was passiert denn da jetzt gerade? Das ist ja total krass. Also so, manche verteufeln es, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich verstehe es nur einfach noch nicht. Also nicht rein technisch, sondern also soziologisch verstehe ich noch nicht.
Was wir damit wollen?
Ja, was soll das eigentlich überhaupt? Also warum tun wir das? Ist das nur ein billiges Tool? Das war so ein Gedanke, den mir vorgestern kam. Ist KI einfach nur so ein billiges Tool für Leute, die sowieso schon immer lügen wollten? Weißt du, so für so notorische Lügner, die sowieso immer Quatsch erzählen, jetzt diesen Quatsch auch noch untermauern zu können mit einem Fake-Bild? Also Leute, die vorher schon gelogen haben, haben jetzt noch ein Tool mehr an der Hand? Also,
ich glaube, es ist einfach ein neues Medium.
Ja, wahrscheinlich ist das.
Und ich glaube, es wird halt die Anwendungsbereiche für Fotografie verändern, weil bestimmte Bereiche der Fotografie vielleicht dadurch anders angegangen werden können. Und das macht es, glaube ich, so spannend, dass es einfach auch ein Medium ist, das extrem vielseitig ist. Also es muss ja gar nicht Fotos generieren, diese Dinger können ja genauso gut Illustrationen machen oder.
Naja, oder es sind alles Illustrationen.
Oder es sind alles Illustrationen. Es ist halt, glaube ich, was Neues einfach.
Ja, okay, da können wir uns gerne drauf einigen.
Und was Neues, was halt das Alte irgendwie in seinen Funktionen in Frage stellt. Ja. Und es kann aber, glaube ich, auch voll helfen, einfach zu definieren, warum, was, wofür wollen wir denn Fotografie eigentlich benutzen? So, was ist denn die Funktion davon in unserer Gesellschaft?
So. Du darfst dabei nicht lachen, ich muss auch ein bisschen grinsen, aber das war ja, also, wir sind jetzt bei Stunde 24.
Ja.
Und das war so ziemlich das beste Schlusswort, weil das wirklich, das bringt eigentlich genau auf den Punkt, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also ich wiederhole es jetzt einfach nicht nochmal, kann ja jeder selber zurückspulen und nochmal hören. Wenn du nichts mehr hast, bin ich gerade wunschlos glücklich.
Oh ja, also ich kann auch zum Abendessen jetzt.
So, ja, wir haben spät schon. That's correct. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.